Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wer von euch gestern den Daily Podcast gehört hat, weiß schon Bescheid. Virologe Christoph Steininger hat gestern im Kurier-Interview gesagt, er glaubt nicht daran, dass der Lockdown am 12. Dezember beendet werden kann. Auch nicht für Geimpfte. Warum, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Der jetzige Lockdown soll ja vor allem für etwas Entlastung der Spitäler und der Intensivstationen sorgen. Langfristig kann aber keine Lösung sein. Hier setzen die Expertinnen und Experten auf die Schutzimpfung. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie lange die Schutzimpfungen denn wirken und wann ihre Wirksamkeit wieder abnimmt. Und wir beschäftigen uns mit einigen Fragen, die bei dem einen oder der anderen in der Vergangenheit zu Verunsicherungen geführt haben. Zum Beispiel, warum eine Durchimpfungsrate von 70% nicht mehr ausreicht, obwohl es das am Anfang der Pandemie geheißen hat. Und warum der Impfstoff der Hersteller BioNTech Pfizer plötzlich 9 statt den anfänglichen 6 Monaten haltbar ist. Im heutigen Interview hört ihr dazu Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Eigentlich sollten sich ja zumindest alle Geimpfte den 12. Dezember rot und fett im Kalender anstreichen können. Denn für diesen Tag ist zumindest in den meisten Bundesländern das Ende des derzeitigen Lockdowns angesetzt. Danach soll es eigentlich nur noch einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Virologe Christoph Steininger glaubt aber nicht an so ein baldes Ende des Lockdowns, auch nicht für Geimpfte. Ein Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass sich die Situation auf den Intensivstationen noch nicht drastisch entspannt haben wird. Schon bald würden wir in Österreich die kritische Grenze von 600 Intensivbetten erreichen. Und die Infektionszahlen werden auch in den kommenden Tagen steigen, sagt Steininger. Das ganze Interview könnt ihr übrigens in der gestrigen Daily-Podcast-Folge nachhören. Dazu kommt, dass die Intensivstationen die hohen Infektionszahlen erst immer mit etwas Verspätung zu spüren bekommen. Laut Expertinnen und Experten etwa 10 Tage bis 3 Wochen später. Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen sind das keine guten Aussichten. In den letzten 24 Stunden sind immerhin erneut über 15.000 Infektionen dazugekommen. Auf den Intensivstationen werden derzeit bereits über 570 Covid-Patientinnen und Patienten behandelt. Und damit Covid-Erkrankten bestmöglich geholfen werden kann, hat der Ministerrat heute die Beschaffung von 2 verschiedenen Covid-Medikamenten beschlossen. Gesundheitsminister Mückstein hat heute nach dem Ministerrat erklärt, was der genaue Plan ist.
Unsere Priorität liegt derzeit darauf, mit einem Lockdown die 4. Welle zu brechen und durch eine allgemeine Impfpflicht eine ernsthafte 5. Welle im kommenden Jahr zu verhindern. Neben diesen wichtigen Maßnahmen brauchen wir auch wirksame, getestete und zugelassene Medikamente zur Behandlung von Covid-19. Hier gibt es derzeit, Gott sei Dank, vielversprechende Aussichten. Heute haben wir im Ministerrat gemeinsam beschlossen, dass das Gesundheitsministerium 80.000 Dosen Molnupiravir von der Firma Merck beschaffen wird. Außerdem werden wir 270.000 Dosen des Covid-Medikaments von Pfizer bestellen. Die Zulassung der beiden Präparate wird bald erwartet. Ich betone es aber auch an dieser Stelle ganz deutlich. Diese Medikamente sind nicht als Alternative zur Impfung zu sehen. Bitte schützen Sie sich daher so bald wie möglich vor einer Corona-Infektion. Bitte holen Sie sich Ihre Corona-Schutzimpfung. Es ist zwar absurd, das jetzt hier ergänzen zu müssen, aber nachdem wir im Parlament auch gestern wieder eine Fraktion hören, die bei der Behandlung von Covid-19 ernsthaft ein Wurmmittel empfiehlt, möchte ich hier ganz klar sagen, auch das Wurmmittel ist keine Alternative zur Impfung. Das ist toxisch und selbst der Hersteller empfiehlt nicht die Einnahme. Bitte passen Sie hier auf.
Die Medikamente sind also keine Alternative zu den Impfstoffen, sagt Mückstein. Und Impfstoff ist auch gleich das richtige Stichwort. Wir widmen uns jetzt nämlich gleich der Wirksamkeit der Impfstoffe, beziehungsweise um genauer zu sagen, der Länge der Wirksamkeit der Impfstoffe. Dass die Impfungen nämlich eine gute Wirksamkeit haben, belegen bereits vielfache Studien. Und wir sehen es auch direkt bei uns. In Österreich gibt es nämlich 8 Bezirke, deren 7-Tage-Inzidenz über 2000 liegt. Zum Vergleich, österreichweit liegt dieser Wert nur bei etwas über 1000. Und alle 8 Bezirke, deren 7-Tage-Inzidenz derartig hoch ist, haben eines gemeinsam. Bei ihnen ist die Durchimpfungsrate besonders niedrig. Aber wie lange wirken denn nun die unterschiedlichen Impfstoffe? Das frage ich gleich Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Und mit ihr spreche ich auch gleich noch über so einige Dinge, die bei dem einen oder der anderen zu Verunsicherungen geführt haben könnten. Also unter anderem etwa, warum wir mittlerweile eine Durchimpfungsrate von 90-95% für die Herdenimmunität brauchen und warum der Impfstoff der Hersteller BioNTech/Pfizer plötzlich 9 statt den anfänglichen 6 Monaten haltbar ist. Hallo, Frau Nicolodi.
Guten Tag.
Frau Nicolodi, wir wollen uns heute unter anderem dem Thema Wirksamkeit der Impfungen widmen. Wie rasch geht denn die Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe zurück?
Das ist, kann man pauschal nicht so sagen. Es gibt dazu die Studien. Das ist auch ein Thema, das man generell immer bei den Impfstoffen auch berücksichtigen muss. Also das wissen wir auch von anderen Impfstoffen, dass natürlich diese Antikörperkonzentration nicht ewig hält. Deshalb sind genau diese Studien, wie lange denn der Impfschutz hält und wie lange man einen Antikörpergitter hat, auch immer Gegenstand der Untersuchungen. Und da haben wir auch gesehen, dass besonders über einen bestimmten Zeitraum bei den Impfstoffen, und da spielen eben auch sehr viele Faktoren mit hinein, ab dem 4., 6. Monat die Antikörperkonzentration abnimmt, je nachdem, welcher Impfstoff es ist, aber auch wirklich einen großen Unterschied macht es zum Beispiel beim Alter oder beim Gesundheitszustand. Bei älteren Leuten nimmt er schneller ab, bei jüngeren nicht so schnell.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, das ist auch ein Unterschied, je nachdem, welcher Impfstoff verimpft wurde. Welcher Impfstoff nimmt denn am schnellsten an Effektivität ab?
Das sind die Vektorenimpfstoffe. Das hat man gesehen, dass die relativ rasch, obwohl man auch hier sagen muss, dass man gar nicht darüber sprechen kann, ob die Effektivität abnimmt, weil das wissen wir noch nicht. Da wissen wir noch sehr wenig über die Korrelation zwischen den Titern und dem tatsächlichen Impfschutz. Aber man beobachtet zumindest in den Laborstudien, dass über einen bestimmten Zeitraum die Antikörperkonzentrationen abnehmen.
Das heißt, weil Sie gesagt haben, Vektorimpfstoffe, das ist in unserem Fall vor allem AstraZeneca.
Genau, unter anderem.
Mhm. Wir unterscheiden ja zwischen der Wirksamkeit gegen schwere Verläufe und zwischen der Wirksamkeit vor Infektion bzw. Übertragung, also Weitergabe des Virus. Welche Wirksamkeit geht denn schneller zurück bzw. was ist hier wichtig zu wissen, wenn man jetzt kein Experte, keine Expertin ist?
Mit dem Sinken der Antikörperkonzentration sinkt auch der Impfschutz. Das ist etwas, was wir bereits wissen. Da vor allem merkt man, dass man sich womöglich dann noch anstecken kann, dass man womöglich einen symptomlosen oder einen leichten Verlauf hat. Also man hat eine leichte Symptomatik, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einen schweren Verlauf hat oder auch in das Krankenhaus muss, ist weiterhin reduziert gegenüber Ungeimpften.
Das heißt, verstehe ich das richtig, quasi die Wirksamkeit gegen schwere Verläufe hält deutlich länger an, als die Wirksamkeit, sich trotz Impfung zu infizieren?
Richtig, genau. Das hat man gesehen. Und es ist auch so, dass man bei den geimpften Menschen trotzdem auch die Übertragungsrate, also auch die Dauer und eben auch die Menge des Virus, das übertragen werden kann, im Vergleich zu nicht geimpften deutlich geringer ist.
Das heißt, geimpfte Menschen sind auch deutlich kürzer infektiös als ungeimpfte Menschen?
Genau.
Mhm. Jetzt wird in Österreich vor allem wieder dazu aufgerufen, den Booster-Shot zu holen, also zur dritten Impfung zu gehen. Wie viel bringt denn dieser sogenannte Booster-Shot, um die Effektivität, die Wirksamkeit wieder zu steigern?
Dazu muss man auch vorausschicken, dass das eben auch was damit zu tun hat, dass wir leider Gottes seit Anfang dieses Jahres mit einer neuen Variante konfrontiert sind, die Delta-Variante, von der wir auch wissen, dass sie einerseits eine höhere Infektionsrate hat und auch mehr Symptomatik ausbildet. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Impfstoffe gegen diese Variante nicht mehr zu 100% schützen können. Sie haben tatsächlich an Leistung verloren. Und auch da ist eben genau aus diesem Grund wichtig, sich die dritte Teilimpfung zu holen. Da muss man vorausschicken, dass es auch hier besonders für jene die generell einen geringeren Antikörpertitel haben können oder sogar wissen, dass sie einen haben. Das sind vor allem eben ältere Menschen oder jene, die Erkrankungen haben und Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem mitunter unterdrücken. Von daher ist es ganz wichtig, dass diese Menschen sich immunisieren lassen, weil es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich erneut infizieren.
Mhm. Sie haben schon angesprochen, die Delta-Variante. Zu Beginn der Pandemie, als wir noch mit der ursprünglichen Variante zu tun hatten, hat es geheißen, wir brauchen in etwa eine Impfquote von 70%. Mittlerweile sagen Expertinnen und Experten, wir brauchen um die 90-95%. Das verunsichert jetzt natürlich viele. Warum steigt denn dieser Wert immer weiter an und sollten wir überhaupt für die Zukunft so einen Richtwert angeben?
Das ist immer relativ schwierig zu sagen, weil sehr viele Faktoren mit hineinspielen. Dieser Richtwert ist ein Wert, der mathematisch berechnet wird und sich dann natürlich auch anhand der Charakteristika eines Virus verändert. Ist ein Virus infektiöser als sein Ahne, als sein Vorgänger, steigt natürlich dann auch der Wert, mit dem dann eine tatsächliche Durchimpfungsrate erzielt werden kann. Das ist der Hintergrund, warum sich der Wert auch mitunter je nach Variante ändert. Das heißt, pauschal lässt sich hier kein Richtwert festmachen.
Das heißt, die 90-95% sind wirklich auf die Delta-Variante zurückzuführen?
Das sind einerseits auf die Delta-Variante zurückzuführen, auf das Wissen des Verlustes des Impfschutzes natürlich gegen die Delta-Variante. Nach wie vor natürlich muss man das auch global betrachten. Es gibt nach wie vor sehr viele Populationen, sehr viele Länder, die noch nicht durchgeimpft sind. Wir wissen schon von neuen Wirten oder Zwischenwirten-Reservoirs, tierische Reservoirs, die wiederum ein Potenzial haben, neue Mutationen einzuführen und dann womöglich wieder auf den Menschen überzugehen. Das sind alles Dinge, die damit hineinspielen.
Ziel wäre ja eigentlich die Herdenimmunität. Das würde bedeuten, dass so viele Menschen immun sind, dass das Virus kaum noch jemanden findet, auf den es überspringen kann. Aber können wir das überhaupt noch erreichen oder müssen wir uns mit einem geringeren Herdenschutz zufrieden geben, der zumindest die rasche Ausbreitung einbremsen würde?
Die Herdenimmunität ist etwas, was kontinuierlich sich aufbaut. Das ist ja nicht nur durch die Impfung gegeben, sondern auch durch eine natürliche Infektion. Und es sind bereits sehr viele Menschen auch weltweit infiziert. Die spielen da auch mit hinein. Und das Virus im Vergleich zu anderen respiratorischen Viren mutiert auch nicht sehr schnell. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man hier tatsächlich von einer globalen Herdenimmunität sprechen kann. Das wird aber noch eine Zeit dauern, weil wir das Ganze eben auch global betrachten müssen. Was wir wahrscheinlich, womit wir leben müssen, ist, dass das Virus voraussichtlich endemisch wendet. Das heißt, es wird immer wieder saisonal in Zyklen kommen.
Das heißt, ganz los werden wir es nicht, aber wir werden in eine Situation kommen, wo es nicht mehr so tragisch ist, weil vor allem auch die Spitäler und Intensivstationen nicht ganz so ausgelastet sind wie jetzt.
Genau, da spielt eben auch nochmal mit hinein, dass es besonders wichtig ist, dass man hier jetzt relativ rasch die Impfrate erreicht, um eben auch das Gesundheitssystem zu entlasten, um das Virus zurückzudrängen, die Infektionen zurückzudrängen. Ganz wichtig natürlich auch ist die kommende Zulassung für Kinder, dass auch die immunisiert werden, weil auch sie sind potenziell gefährdet, sich damit zu infizieren. Einerseits auch daran zu erkranken, aber auch es weiter zu tragen. Und immer wieder entstehen auch hier die neuen Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, dass es Veränderungen im Genom des Viruses kommt und womöglich dann eine neue Variante geschaffen werden könnte.
Das heißt, Herdenimmunität, ja, ist eine Möglichkeit, wird aber definitiv noch dauern.
Genau.
Am Anfang hat es auch geheißen, dass eine Vollimmunisierung mit 2 Impfungen erreicht wird. Das ist am Anfang ganz stark so kommuniziert worden. Jetzt führt es natürlich bei vielen Leuten zu einer Verunsicherung, dass jetzt stark zur dritten Impfung aufgerufen wird. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass vor allem auch die Delta-Variante dafür verantwortlich. Aber vielleicht können wir da mal kurz den Vergleich zu anderen Impfungen ziehen. Wie ist es dann bei anderen Impfungen? Es ist ja gar nicht so unüblich, dass man für eine Grundimmunisierung 3 Impfungen braucht, oder?
Nein, richtig, das stimmt. Man sieht, dass eben nach einer gewissen Dauer, also auch diese 6 bis 9 Monaten, sind ein Richtwert für uns Virologen und Impfstoffforscher, wo wir wissen, dass die Antikörperkonzentration nochmal sinken kann. Und wenn man hier nochmal eine dritte Teilimmunisierung gibt, dass man kurzfristig auch wieder diese Antikörperkonzentration steigern kann und dadurch einen besseren Impfschutz hat über einen längeren Zeitraum. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, aber vor allem auch hier spielt mit hinein, dass wir eine neue Variante haben.
Mhm. Jetzt fragen sich natürlich auch schon viele Menschen, braucht es jetzt vielleicht bald schon die vierte Impfung? Wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt schon, ob wir auch eine vierte Impfung zur Grundimmunisierung brauchen? Oder wird das dann erst eine Auffrischungsimpfung sein, wie wir es etwa auch bei der Grippeimpfung haben?
Davon gehe ich aus. Die Daten sind dazu aber noch nicht da. Es ist auch hier in den laufenden klinischen Studien, man muss auch sagen, dass die klinischen Studien, die Firmen gemacht haben, nach wie vor laufen und die Menschen, die dort mitgemacht haben, auch regelmäßig weiterhin ihre Antikörpertiter bestimmt werden. Das heißt, wir wissen momentan, wie die Titer zu dem heutigen Zeitpunkt sind und wir werden dann auch in einem Jahr wissen, wie dann die Titer von den Menschen sind. Und anhand dieser Ergebnisse wird sich dann eine Periode und ein Intervall definieren lassen.
Das heißt, es hat vor allem auch damit zu tun, wie sich das Virus weiterentwickelt.
Richtig.
Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der bei vielen zu Unsicherheiten geführt hat. Und zwar wurde die Haltbarkeit des Impfstoffes der Hersteller BioNTech/Pfizer ja von 6 auf 9 Monate verlängert. Jetzt haben manche Leute Angst, dass sie einen abgelaufenen Impfstoff bekommen. Was hat es denn damit auf sich? Können Sie kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was das für die Praxis zu bedeuten hat?
Das bedeutet, die Menschen müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass sie einen abgelaufenen Impfstoff erhalten. Das sind die Erweiterungen aufgrund der immer wieder neu generierten Stabilitätsstudien. Man muss sich das vorstellen, dass man diese Haltbarkeit eines Impfstoffes in einem gewissen Zeitraum sich natürlich erst ansehen muss. Das heißt, zum Zeitpunkt der Produktion ist der Tag, an dem der Tag der Produktion stellt quasi den Monat Null dar und zu gewissen definierten Zeitpunkten ziehe ich meine Proben und analysiere ich, ob auch tatsächlich noch der Impfstoff haltbar ist und die Qualität gegeben ist. Und das ist ein laufendes Verfahren, je nachdem in welcher Temperatur der Impfstoff gelagert wird, auch 24 oder 36 Monate, also bis zu 3 Jahren. Aber momentan zu dem Zeitpunkt, wo wir den Impfstoff erhalten haben, lagen noch nicht ausreichend Daten vor, um definitiv bestimmen zu können, wo denn das Ende der Haltbarkeit des Impfstoffes liegt. Das heißt, es ist im laufenden Verfahren und wird hier einfach kontinuierlich immer weiter verlängert, wo man neue Daten hat und bewiesen hat, dass die Qualität des Impfstoffes noch aufrecht ist.
Das heißt, bei dem Impfstoff, es geht ja hier um den Comirnaty-Impfstoff von BioNTech/Pfizer, ist man einfach draufgekommen, der hält doch länger, als man vielleicht ganz am Anfang gedacht hat und hier auf Nummer sicher gegangen ist, weil der Impfstoff wird ja auch bei sehr tiefen Temperaturen eingefroren gelagert, oder?
Genau, man muss sich das vorstellen, dass man zum Zeitpunkt der Zulassung nur ausreichend Daten hatte, um sagen zu können, dass der Impfstoff zumindest für 6 Monate stabil ist. Und nach diesen 6 Monaten, also nach den 9 Monaten, hat man sich das Ganze nochmal angesehen und gesagt, okay, wir haben hier jetzt neue Stabilitätsdaten, er ist länger haltbar. Und es wird dann auch, das kann ich jetzt auch schon mit Sicherheit sagen, ist nochmal zu einer Verlängerung kommen, 12 bis 24 Monate, genau aus dem Grund, nämlich dass der Impfstoff bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert ist.
Alles klar, Frau Nicolodi, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, wir konnten einige Unsicherheiten aus dem Weg räumen.
Dankeschön, ich hoffe auch.
Über abgelaufene Impfstoffe müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Falls ihr zu der Dauer der Wirksamkeit der Impfstoffe nochmal in Ruhe nachlesen wollt, findet ihr dazu natürlich auch etwas auf kurier.at. Falls ihr für heute Abend übrigens noch eine Beschäftigung braucht, könntet ihr euch durch die Songs von Freddie Mercury hören. Der hat heute nämlich seinen 30. Todestag und war mit Sicherheit einer der bedeutendsten Rocksänger. Er wurde vor allem als Mitbegründer, Komponist und Leadsänger der Band Queen bekannt. Unter anderem komponierte er Welthits wie Bohemian Rhapsody oder We Are the Champions. Falls ihr keine Freddie Mercury-Fan seid, könnt ihr euch aber auch durch unsere anderen Podcasts hören. Zu finden auf kurier.at/podcast. Dort findet ihr unter anderem unseren True Crime Podcast Dunkle Spuren, unseren Verschwörungsmythen Podcast Fake Busters oder ihr könnt euch auch heute Abend schon die Artikel der morgigen Zeitung in unserem Kurier to Hear Podcast anhören. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Wenn ihr ein Thema habt, das euch interessieren würde, dann schreibt uns auch gerne. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns auch morgen wieder.